Beyond Page Views. Der Analytics Podcast mit Markus Bersch und Michael Janssen.
Herzlich willkommen zu Beyond Page Views und dem Ding des Monats. Und zwar heute kurz und griffig machen wir heute KISAF Tagging. Keep it simple and fast. Und nicht nur ich bin hier, hier ist Michael Janssen, sondern auch virtuell neben mir sitzt wie immer der
Markus Bersch. Hallo zusammen.
So Markus, wir haben uns mal wieder den Tag Manager vorgenommen ein wenig oder generell das Tagging als Thema. Ist eigentlich ein Dauerbrenner-Thema.
Genau, ist nicht unbedingt ein Google Tag Manager-Thema. Ich hatte ja ein bisschen Angst, als du das Thema vorgeschlagen hast mit deiner KISAF-Abkürzung. Mhm. Weil alles mit AF am Ende endet bei mir normalerweise dann auch was anderes, wenn es eine englische Abkürzung ist. Und das klingt ähnlich wie as Frog.
Okay. Wie ein Frosch?
Ja, es klingt ähnlich.
Ja.
Ich möchte es jetzt hier nicht sagen.
Ja, verstehe ich schon. Es ist aber nicht so gemeint. Ich finde es übrigens schön, wir nutzen ja KI, nur mal kurz, wir haben nochmal hier Smalltalk ganz kurz davor. Wir nutzen ja KI für unsere Post-Production vom Podcast und unsere Denkpausen werden immer automatisch rausgeschnitten. Das finde ich super. Dann denken die mal, wir werden voll schlagfertig, wo wir zwischendurch immer nachdenken, immer 10 Minuten lang denken, was kann man jetzt auf den Witz des anderen kontern und so, und dann ist das einfach sozusagen automatisch rausgeschnitten.
Nein, genau. In Wirklichkeit denken wir oft eine Minute oder zwei nach und dann kommt halt die spontane Erwiderung.
Und das hört ihr. Genau. Nicht. Und das macht der Auphonic, schneidet uns sie von alleine raus, die Sachen. Das ist super. Nee, aber heute geht's generell um Tech-Management, aber so viele Tech-Manager gibt's doch nicht gar nicht in der freien Wildbahn, finde ich. Es gibt,
den PVPro Tech Manager, den Matomo Tech Manager, es gibt Helium, es gibt Adobe Launch, es gibt den DTM, glaube ich, noch, oder gibt's den nicht mehr? Ich weiß es nicht, aber es gibt ja Adobe? Schon durchaus. Was denn?
Ist DTM nicht Adobe inzwischen?
Ja, ja, klar. Dachte, gibt's vielleicht immer noch. Adobe Launch ist ja, glaube ich, dann der andere Tech Manager oder so, der neuere. Wir, keine Ahnung. Hab ja beide nie gesehen von denen.
Ja, und eigentlich sind ja auch Tech-Manager, aber nur ich schmeiß mein JavaScript alles in eine Datei rein und lade das irgendwo runter.
Genau, und brauche danach nie wieder einen Entwickler.
Schön wär's. Aber damit man nie wieder einen Entwickler oder eine Entwicklerin oder jemand Entwickelndes benötigt, kann man so ein paar Grundregeln beachten, die helfen, dass das Ding möglichst schlank ist, möglichst einfach zu bedienen ist. Tidy First aus dem, wer das jetzt wohl gehört hat, immer schön ein bisschen aufräumen, ein bisschen Ordnung halten und fängt an, wie benenne ich eigentlich die Dinge? Das ist, glaube ich, eines der wichtigsten Sachen, dass man Sachen wiederfindet.
Genau, das könnte vielleicht sogar das erste Kapitel sein, wenn wir Tidy Tag Management als Buch im O'Reilly Verlag rausgeben wollen.
Really?
Dann wären Konventionen möglicherweise das erste Kapitel. Also selbst wenn man alleine dran arbeitet, ist es nicht verkehrt, sich Konventionen zu überlegen. Es gibt Dinge, die mag ich und die mag ich nicht. Es ist mir am Ende des Tages aber egal, solange es einheitlich ist.
Ja, kurz.
Also wenn ihr gerne CHTML davor schreibt, wenn es ein Custom-HTML-Tag ist, dann, ja Gott, dann macht es halt. Aber dann macht es bitte einheitlich und haltet euch erstmal an die eigenen Konventionen. Das wäre mal die allereinfachste Regel.
Ja, da habe ich einen Tipp für einen Tooltip.
Ja.
Zumindest für den Google Tag Manager und GA4 und zwar die GTM-Tools, die auch die GA4-Tools für Google Sheets. Weißt du, welche ich meine? Wie heißen die denn? Weißt du was? Du weißt nicht, was ich meine. Hilf mir.
Nein.
Dieses Google Sheets-Ding, womit man GA4 bearbeiten kann über App-Skripte und so. Und es gibt auch für den Google Tag Manager mit GA4-Tags. Da kannst du nämlich Benennungen nämlich einfach schnell alle ändern in einem Rutscher, weil du alle in einer langen Liste hast.
Ja, da gibt's auch, glaube ich, noch andere Tools, GTM Renamer oder sonst irgendwas. Also.
Und das ist einfach so ein Google Sheet, ist das einfach vom gleichen, der auch dieses GA4-Ding hat. Ist ein Google-Mitarbeiter, der das privat macht oder so. Aber du weißt gar nicht, wovon ich rede. Okay, dann packen wir es in die Shownotes für die nächste Folge rein, wovon ich hier gerade rede. Ich finde es sehr praktisch tatsächlich, auch um zu gucken, ob alle hier Startup-Trigger, nee, wie heißt das?
Ach, du meinst von Ben Kuhn, wie auch immer, diese Sendung, den ganzen Kram. Ja, ja, jetzt bin ich wieder auf dem Board. Ja, nee, genau, richtig. Das kann man nehmen, wenn man aufräumen möchte.
Ja.
Aber wie gesagt, Konventionen an sich, spätestens dann, wenn man was für jemanden anderen baut und dann sind Konventionen nicht verkehrt. Mhm. Und spätestens, wenn der Zweite dazukommt, der mit dran arbeiten soll, ist möglicherweise sogar, auch wenn es blöd klingt, in wenigen Sätzen die Dokumentation einfach mal zu Papier bringen. Mhm. Damit es eine faire Chance gibt, zu erklären, warum Dinge so aussehen, wie sie aussehen. Und
okay,
dass es jemanden gibt, der sich da einen Kopf drum macht.
Schritt Nummer eins ist, würde ich sagen, dann Versionen vernünftig benennen. Das hilft schon mal.
Also ich bin jetzt auch ein bisschen schlampig, wenn es darum geht, große Descriptions zu schreiben, was ich alles geändert habe, weil im Prinzip sieht man, was man geändert hat, wenn man drauf geht auf die Version, da sieht man, was geändert wurde. Ja, so. Wenn es jetzt irgendwelche Dinge sind, wo ich 3, 4 Sachen hinzugefügt habe, dann schreibe ich es einfach vielleicht da nochmal rein. Aber der Versionsname ist einfach super wichtig, dass man auch selber nach 3 Monaten oder nach 3 Jahren noch weiß, warum diese Version überhaupt existiert. Und in der Regel gibt es dazu einen ganz konkreten Anlass. Und wenn es 15 konkrete Anlässe sind, dann schreibt man trotzdem was Vernünftiges rein und führt den Rest dann in der Description auf.
Ja. Und ich nutze ja Workspaces immer. Du auch?
Ja. Also es sei denn, ich arbeite an etwas, von dem ich weiß, dass ich es innerhalb der nächsten Stunde veröffentlichen werde.
Ja. Dann mache
ich
ansonsten Workspaces, immer der Name des Workspaces automatisch der Name der Version, weil man ja sowieso weiß, warum man sich in diesem Ding rumfummelt. Einfach das schon mal, dann weiß man auch, wer hat wann, was, wo gemacht. Nur eins. Und ach so, wenn wir schon im Aurili Verlag veröffentlichen, im Vorwort steht drin, dass man die Ordner nicht benutzt.
Ja, okay, weil es im Prinzip
keinen großartigen
Sinn ergibt, ne?
Nein.
Ich merke halt, dass das Ordner benutzen auch etwas sehr Episodisches ist und die sind einfach nie aktuell.
Nö.
Oder man kopiert irgendwelche Assets, kopiert die Ordnernamen mit, wo die wuppen, ne? So. Auch wenn man jetzt sieht, dass teilweise Dinge aus durch Import oder von Rezepten oder sowas übernommen, ne, irgendein JSON importiert, dann sieht man oft, dass dann bei dem einen steht dann GA Leerzeichen 4, bei dem nächsten GA 4 und dann hast du dann für das gleiche Produkt 5 Ordner und so. Und einer hat einfach nur Analytics geschrieben und der nächste Google Analytics. So, weißt du, und dann, nee, ich glaube, Ordner sind auch wirklich eine gute Idee, aber in der Praxis teilweise einfach gescheitert. Also wenn man selber einen vernünftigen Anwendungsfall für die Ordner hat und mit Klick auf den Ordner wirklich schneller darin ist, irgendwelche Assets wiederzufinden. Schön und gut, mir geht's einfach nur nicht so.
Ich finde ja Tags, finde ich gut. Weil dann könnte man sozusagen Sachen in mehrere
1 zu n statt in Ordner,
Weil ich eine Variable öfter brauche. Da könnte ich zum Beispiel sagen, hey, ich möchte gerne exportieren, alles mit dem Tag scrollen und dann habe ich alles zusammen.
Ja, was ich im Video brauche. Vielleicht gar nicht so verkehrt.
Ja, aber gibt's nicht. Darum erst aber bitte, ich finde, meiste Ordnung macht man einfach, wenn man es sauber benennt, dass man weiß, was drin ist und möglichst wenig Abkürzungen benutzt. Also ich finde, GA4 ist eine Abkürzung, die ich zulasse inzwischen.
Mhm.
Aber alles andere, ich muss nicht alles abkürzen.
Ich bin interessanterweise übrigens jetzt dazu übergegangen, alles, was ich jetzt gerade neu baue, da steht nicht mehr GA4, da schreibe ich einfach Google Analytics.
Das ist mir zu lang.
Da ist Universal längst von raus und so in die Zukunft gedacht. Da ist es einfach Google
Analytics. Echt? Ich finde Google Analytics sehr lang. Also
ja.
Aber ja.
Ich schreibe auch Google Ads, dann kann ich auch Google Analytics schreiben.
Okay.
Also ich schreibe nicht G-Ads oder sowas, ich schreibe Google Ads. Sondern
ich schreibe aber auch nicht Facebook Ads, ich schreibe FB, glaube ich.
Ja, ich schreibe Meta. So, wie gesagt, also das zu Konventionen, Versionsbeschreibungen, Workspaces und überhaupt. Was war jetzt das? Ach so, genau, ich habe mich selber abgehängt. Ja, vergesst das mit den Ordnern oder nutzt es, wenn ihr wollt. Es gibt lustigerweise immer irgendwelche Tools, die geben dir einen Score, wie geil dein Container ist. Und da ist dann auch oft sowas wie, ja, Ordner werden nicht genutzt. Ist kacke.
Ach nee, plus 10 Punkte. Da hat man gleich gewonnen. Keine Ordner, ihr seid gut.
Ja. Eine Sache, die mir immer super am Herzen liegt, ist das Minimieren von Assets. Also,
das ist aber ein großes Wort, Assets. Was sind denn für dich Assets?
Also alles, was drin ist. Assets ist für mich der Sammelbegriff für Tags, Variablen, Trigger und Vorlagen.
Mhm.
Und wenn ich eine Vorlage nicht mehr brauche, schmeiße ich einfach raus. Wenn ich Dinge pausiert habe, von denen ich nicht weiß, wann ich sie wieder einschalte, das ist eigentlich eine ganz einfache Regel, oder von denen ich nicht weiß, dass ich innerhalb der nächsten 14 Tage darüber entscheiden kann, ob ich sie nochmal brauche oder sonst irgendwas. Also wenn man einfach denkt, ich pausiere den ganzen Kram jetzt und eigentlich brauchen wir den auch auf eine bestimmte Zeit nicht mehr, dann ist, finde ich, pausieren nicht ideal. Ich finde Löschen besser. Und wenn man dann nämlich Tags gelöscht hat, dann kann man einfach auch regelmäßig mal durchgehen und schauen, ob man nicht auch noch irgendwelche Trigger hat, die eigentlich gar keine Tags mehr auslösen, ob man nicht irgendwelche Variablen hat, zu denen es gar keine Referenzen mehr gibt. Wer es einfacher haben will, kann auch eins der vielen Tools einschließlich meines GTM-Checkup-Helpers verwenden, um diese Sachen zu finden. Es gibt andere, die sind rigoroser als mein Tool. Meins listet ja nur auf, löschen muss gerade noch selber. Andere gehen einfach hin und löschen die ganzen Geschichten. Ein sehr einfacher Tipp ist, nimm deinen Container, exportiere ihn, mach diesen Haken bei, nur Assets, die gebraucht werden. Also einfach exportieren, reimportieren, Container überschreiben, danach hast du nichts mehr drin, was du nicht mehr brauchst. Also selbst ohne Tool kannst du so ein Ding aufräumen. Und wenn du dann deine pausierten Tags für TikTok dann nach einer Entscheidung des datenschutzbeauftragten Menschen im Unternehmen doch wieder einsetzen möchtest und du hattest ein ganz tolles TikTok-Setup, dann geh einfach hin, nimm deine alte Version, mach die auf, exportiere deine.
Da steht ja dran, TikTok gelöscht, steht da ja eine Version dran, dann nimmst du die ja vor.
Genau, ne? So, genau, da steht TikTok gelöscht, steht nämlich in deiner Versionsbeschreibung drin, weil du das Kapitel 1 gelesen hast und Kapitel 2 und 3 auch schon. Und dann kannst du hier nämlich einfach hingehen und dir deine Assets, die du brauchst, deinen Trigger, wenn es ein eigener Trigger war, ein paar Variablen, wenn die nur dafür gut waren und sonstige Geschichten einfach rausziehen, exportieren, wieder importieren in deinen Live-Container, am besten in den neuen Workspace und dann nach Testen veröffentlichen.
Mhm. Immer
testen. Ich mit Assets Minimum. Der ganze Kram wird immer kreuz und quer durchs Internet geschickt, total nutzlos, keiner braucht's, aber die ganzen pausierten Dinger sind halt immer noch drin im Container und machen den nicht kleiner.
Doch, pausiert immer den kleiner. Pausiert ist nicht im Endprodukt drin.
Ich würde jetzt nochmal nachgucken, wenn ich mir nicht relativ sicher wäre, wenn ich in GTM-Spy einfach eine Container-ID eintrage, dass ich auch sehe, dass da pausierte Tags mir zum Beispiel angezeigt werden.
Ich meine, ich hätte das mal getestet, dass das dann tatsächlich.
Ich meine, ich hätte das mehrfach getestet und weil immer wieder behauptet wird, was pausiert ist, wird nicht ausgeliefert.
Ich habe es einmal mehr getestet als wie du.
Ja, als Wietz heißt das. So.
Okay.
Und wie auch immer, selbst wenn es nicht ausgeliefert werden würde, ist es immer noch blödsinnig, die Sachen da drin zu haben. Es ist ein Unterschied, ob ich 300 Tags oder 30 Tags habe. Mhm. Und es ist einfacher, wenn ich irgendwas finde, wenn ich was ändern will, wenn ich was pflege, dann ist weniger pflegen immer besser als mehr pflegen. So einfach ist das. Echt? Ist eure Wiese größer, müsst ihr mehr mähen.
Wir hatten früher zu Hause einen Riesengarten. Ich habe Remähen gehasst, hat immer geregnet, war nervig.
Ja, Sprengstofflösung. So. Das zum Thema Assets minimieren.
Genau, möglichst also auch zusammenfassen. Man braucht nicht nicht für jeden Klick braucht man einen eigenen Tag und einen eigenen Trigger meistens schon oder ja. Zusammenfassen, man braucht nicht für alles einzeln. Also
wenn es nur ein Merkmal gibt, wodurch sich 10 Tags unterscheiden, dann ist es sinnvoll, dieses Merkmal irgendwie dynamisch zu gestalten über eine Suchtabelle oder im schlimmsten Fall eine JavaScript-Variable und dann einfach dieses eine Tag zu nehmen.
Ja.
Genauso wie wenn man eine saubere E-Commerce-Implementierung für Google Analytics 4 auf seiner Webseite hat, dann ist der Eventname da, dann sind alle Nutzlasten da, da ist das ganze GA4-Geraffel da. Dann brauche ich nicht für den Purchase ein anderes Tag zu nehmen, als für das Add-to-Card, als für das View-Item, als für das View-Card. Es sei denn, ich habe irgendwelche individuellen Parameter, die ich da dranhängen möchte. Mache ich aber nichts anderes, als den Eventnamen, der eh schon irgendwie im Data-Layer steht, als Trigger zu verwenden, um einen Tag zu feuern, wo ich dann den Eventnamen von Hand eingetragen habe, statt den aus dem Data-Layer zu verwenden. Und unten drunter sind keinerlei Parameter eingetragen, nichts anderes, auch nichts aus einer Standardvariable eingelesen, was auch wieder kein Hindernis wäre, wenn es aus einer Standardvariable eingelesen werden würde. Und unten ist einfach dieser Haken hier, mach mal E-Commerce und hol's dir aus dem Data-Layer. Dann brauche ich diese 10 Tags nicht, dann reicht eins.
Mhm. Also das übrigens habe ich letztens wieder gesehen in der Implementierung, da hat jemand wirklich saubere GA4 E-Commerce Data Layer gehabt, aber hat dann unten die Parameter von Hand befüllt.
Habe ich auch schon gesehen.
Kann aber
sein einfach, dass die Data Layer schon geil waren, aber GA4 diesen Haken noch gar nicht hatte. Der war ja nicht von Anfang an da.
Ja, aber in dem Fall fehlten dann auch noch die Items. Also waren nur die Items drin und alles andere fehlte. Das heißt keine Currency und nichts.
Also okay. Und für Currency zum Beispiel gibt es auch einen Case. Also Currency zum Beispiel als Standardparameter für alle E-Commerce-Events manuell zu setzen. Damit man nämlich eine Variable für den Wert nehmen kann, der einfach auf den Data Layer zugreift, aber einen Standardwert wie Euro oder sowas da eintragen kann, weil GA4 ganz, ganz allergisch ist auf E-Commerce-Events ohne eine Currency. Die werden dann
nicht
richtig verarbeitet.
Na, der Wert wird nicht genommen.
Genau.
Die Events schon.
Die Events schon, genau, so. Aber du hast dann eben, du hast kein E-Commerce-Event mehr. Das ist nicht so wie bei Universal, das ist das, was ich sagen wollte. Da war es eigentlich wurscht. Da wurde dann die Currency angenommen. Aber durch die ganze Rechnerei und BigQuery ist Google Analytics einfach darauf angewiesen inzwischen, dass bei jedem E-Commerce-Event klar ist, in welcher Währung das gerade stattgefunden hat.
Darum, okay. Ja. Wir sind schon wieder sehr Google Tag Manager-lastig, merke ich.
Ja, das stimmt.
Ich kenne
auch. Das nächste Ding ist noch Google Tag Manager-lastiger, fürchte ich.
Ja.
Das Kapitel Gruppen vermeiden.
Ja, immer Gruppen vermeiden, Ansammlung von Menschen bloß vermeiden. Du meinst damit Groupings hier. Heißt das Gruppen? Heißt das Ding Gruppen?
Ich meine Triggergruppen.
Triggergruppen, genau. Das, ich wollte sagen, der Name ist merkwürdig. Triggergruppen. So. Braucht man nicht.
Braucht man manchmal, ist auch manchmal gar nicht verkehrt. Man sollte sich aber bewusst sein, wie die funktionieren. Das ist der Punkt. Also, was man zum Beispiel dann nicht mehr verwenden kann, ist sowas wie den Eventnamen aus dem Data Layer, der ist dann nämlich Trigger Group und nicht mehr der des E-Commerce-Events, was man irgendwie zusammengezogen hat mit einem Dom-Loaded oder was auch immer. Ja? So. Dom-Ready, Dom-Loaded gibt's ja gar nicht. So. Und das ist eine Geschichte, auch wichtig zu wissen ist, nach einem pro Seitenvor-Ladevorgang wird eine Triggergruppe nur einmal ausgeführt. Das heißt, wenn du irgendwas hast, was auf einer Seite mehrfach passiert, ist eine Triggergruppe nicht die beste Lösung. Und wenn man diese ganzen Haken kennt und umschiffen kann, dann will ich es niemandem ausreden. Aber oft sind Triggergruppen eigentlich unnötig, wenn man ein vernünftiges Triggerkonzept hat.
Ja. Also ich nutze sie extrem selten inzwischen.
Ich halte es immer nur, ich halte es für ein Pflaster, was man manchmal irgendwo draufkleben muss, damit es nicht rausblutet. Aber, und es ist die schnelle Möglichkeit, aber eigentlich müsste man sich darum kümmern, dass man sich nicht mehr dauernd Schramm zuzieht.
Und mit deinem Tech-Repeater, der Data-Layer-Repeater, Event-Repeater, bombst du auch nicht mehr wirklich.
Nee, spätestens da ist das Thema dann eigentlich auch am Ende, genau, finde ich auch. So, dann habe ich noch einen sehr spezifischen Punkt einfach hier mit aufgenommen in unsere Liste und der heißt, dass man mehrfach verwendetes JavaScript, das kommt vor allen Dingen in JavaScript-Variablen vor. Man muss ganz viel Aufwand betreiben, um irgendeinen Wert irgendwie aus dem Cookie zu lesen und dann hat man 5 Variablen, die eigentlich immer dieses riesige JavaScript beinhalten, nur um unten dann für 5 verschiedene Schlüssel 5 verschiedene Werte aus Cookies rauszulesen zum Beispiel. Ne? So, das ist so ein Case. Wenn ich das habe und es geht gerade nicht anders, dann bin ich dafür, den umfangreichen JavaScript-Code, die Funktion, die man braucht, um irgendwas irgendwo auszulesen, in eine Variable auszulagern, die als Rückgabewert eben diese Funktion zurückliefert. Weil eine Rückgabe einer Funktion kann durchaus eine Funktion sein. So, und wenn ich dann diese Funktionsvariable habe, dann kann ich die einfach verwenden und kann die 5-mal aufrufen mit einem anderen Parameter und dann kommen die Sachen raus, die ich haben will. Und habe dieses große JavaScript, im schlimmsten Fall jetzt mal ein ganzes Kilobyte oder sowas, das ganze Kilobyte nicht 5-mal in meinem Tag Manager drin, sondern nur einmal und kann es trotzdem 5-mal oder 10-mal nutzen, wenn ich es brauche. So, das ist eine Möglichkeit, damit umzugehen. Noch eleganter ist es natürlich, wenn es irgendwie geht, das Ganze in ein Template umzuwandeln und dann per Template zu verwenden.
Ja, wäre auch inzwischen mein Weg, was schöner ist in der Regel. Aber dieses mit, zum Beispiel ich hatte das mit einer der ersten Sachen, wo du hier, da hatte Simon Haver das mit einem Cookie, den man schreiben möchte. Das war, glaube ich, das erste Beispiel für mich eine Function, die ich in einer JavaScript-Variable drin habe. Dass man das damit einfach mit Parameter übergeben hat.
Ja, also wenn man mehrere Sachen hat, die man mehrfach braucht, dann macht man sich zum Beispiel eine Variable, die nennt man dann Schweizer Messer, so mache ich das in der Regel. Und du kannst nämlich auch mehr als eine Funktion zurückliefern in dieser Variable. Du kannst also dann Variablenname, Funktionsname, dann Wert, das geht auch.
Das
sieht besonders schön aus, wenn man das verwendet.
Ja, und keiner weiß mehr, was du da machst.
Ja, zu dem Punkt kommen wir ja im übernächsten Schritt.
Ja.
Also der nächste Schritt wäre nämlich das Thema Nutzerverwaltung, auch so ein Klassiker. Wenn wir was einfach halten wollen, dann gilt es auch, die Wahrscheinlichkeit zu reduzieren, dass irgendjemand einem was kaputt macht. Also es gibt in vielen Tech-Managern einfach viel zu viele Leute mit Veröffentlichungsrechten zum Beispiel.
Ja.
Das kann man so generalisiert einfach mal so sagen. Und wenn man das schon mal so ein bisschen runterfährt, man muss ja nicht allen Leuten das Erstellen von Workspaces, neuen Versionsvorschlägen oder das Einreichen, also das Freigeben ist, glaube ich, das schlecht übersetzte deutsche Form veröffentlichen, ne? Heißt, glaube ich, Freigeben.
Ja, aber hast du ja nur in der kostenpflichtigen Version.
Ja, wie auch immer, keine Ahnung. Also es gibt jedenfalls etwas vorveröffentlichen. So. Und wer das hat, kann eigentlich alles machen, aber der müsste dann nachher jemand sagen, hier, tu mir mal den Gefallen und veröffentliche das bitte.
Oh, ja, aber nicht Version erstellen. Das macht noch mehr kaputt als sonst was in der Regel. Du kannst ohne veröffentlichen eine Version erstellen. Das ist, da findet keiner mehr zurecht anschließend.
Ja, wie auch immer. Jedenfalls haltet die Leute, die Dinge veröffentlichen können, so ein bisschen im Zaum. Mhm. Dann könnt ihr nämlich viele der anderen Sachen, über die wir geregelt haben, auch wenn es zum Flaschenhals führt natürlich, wenn es nur eine Person ist am Ende des Tages, das ist dann auch vielleicht ein Problem. Aber dann kannst du dafür sorgen, dass jemand auf Konventionen achtet und guckt, ob irgendwelche Assets da sind, die eigentlich keine Sau braucht. Und ja. Ob das Ganze überhaupt getestet wurde oder so. Ne? Also je komplexer die ganze Geschichte wird, desto komplexer werden dann eben auch Freigabeprozesse. Und dann sollte man den nicht einfach jeden durchlaufen lassen, an anderen Dingen vorbei, die eigentlich stattfinden müssen, wie sowas wie eine QA. Wenn ich hingehe und habe einen Prozess, der in meinem Online-Shop dafür sorgt, dass bevor etwas veröffentlicht wird, erstmal ganz viele automatisierte Tests stattfinden können und sollen, damit ich weiß, dass ich nichts kaputt mache, dann ist das cool. Wenn aber meine Agentur XYZ auch Veröffentlichungsrechte hat, dann kann die nicht wissen, dass ich so tolle Prozesse hat. Und die veröffentlicht mir nachher immer noch irgendeinen Mist, der mir nachher den Shop kaputt geballert hat.
Mhm. Darum, ich finde ja so Tests beim Veröffentlichen super. Sowas wie bei den Templates gibt es das ja auch. Gibt es ja auch Tests.
Genau, das ist bedingt hilfreich, wenn man APIs mehr oder weniger dann ja, also du kannst jetzt inzwischen zwar konkrete API-Ergebnisse mocken, aber du kannst die API immer noch nicht wirklich nutzen. Ne? So. Aber so reine Funktionstests kann man damit machen, wunderbar. Wenn ich einen Online-Shop habe und ich muss da oft was bauen, dann nehme ich mir zur Not irgendwie dann ein Puppeteer-Skript auf, das kann ich mit dem Recorder in Chrome machen, da muss ich kein Puppeteer schreiben können, damit dieses Ding nach wenigen Anpassungen in der Lage ist, automatisiert einfach einen Einkauf zu tätigen. Und ich kann testen, ob das wirklich funktioniert hat oder nicht. Das sind alles so Dinge, die kann man machen, aber die funktionieren nur dann, wenn man irgendwie dafür sorgt, dass alles, was veröffentlicht wird, auch durch so einen QA-Prozess auch durchläuft.
Mhm. Dokumentieren hilft da, habe ich gehört.
Dokumentieren hilft da, und das ist genau der nächste Punkt. Dokumentation.
Ja.
Auch da, wo zwei Leute dran arbeiten oder wo ich was baue für andere und ich bin sicher, dass da nachher auch nochmal jemand im Haus dran arbeitet oder der übermorgen es einer anderen Agentur gibt oder so, sollte man Dokumentation zumindest mal anbieten.
Ja, aber da guckt ja keiner rein.
Nicht immer gekauft, ne? So, wenn man dafür Geld bezahlen muss, kostet das auch wieder Zeit. Aber Dokumentation ist einfach mega wichtig und wenn man es nicht anders machen kann, meinethalben auch beim Tag im Notizfeld, aber da guckt in der Regel keiner rein.
Ja,
leider. Also es blendet sich automatisch ein, wenn was drinsteht. Es ist nicht so, dass man Notizen einblenden muss, um die zu sehen, wenn sie existieren. Aber das wird einfach übersehen in der Regel, glaube ich. Ich habe früher häufiger die Notizen verwendet, aber jetzt komme ich an Containern vorbei, wo ich früher was drin gemacht habe. Da sehe ich schon selber, dass dann durch das Kopieren von Variablen oder sonst irgendwas steht da irgendein Quatsch da drin, der passt überhaupt nicht mehr zu dem, was da oben passiert. Das ist auch nicht der beste Platz. Ich habe auch jetzt keine Idee, aber wenn es bei euch im Haus ein Confluence gibt oder sowas, dann solltet ihr da so ein bisschen so eine Tracking-Ecke da einrichten und da sollten auch so Sachen wie Konventionen drinstehen. Da sollte drinstehen, wie bei euch das Conversion-Tracking funktioniert. Da sollte drinstehen,
genau,
was
pack das
passieren
einfach
muss, wenn ein neuer Dienst hinzugefügt werden soll, wer für User-Centrics zuständig ist, wer das Ganze da einbaut, bevor ich was im Tech-Manager veröffentlichen kann. All dieser Kram sollte irgendwo dokumentiert sein.
Ja, und auch, was diese Sachen machen, mit URLs am besten. Dass man weiß, wo man testen kann. Also wirklich Test-Cases.
Genau. Auch das ist nicht verkehrt.
Ja.
Ach so, also irgendwann werdet ihr euch selber dafür dankbar sein, dass ihr das gemacht habt, auch wenn ihr es zu dem Zeitpunkt als Strafarbeit empfunden habt, das zu erstellen.
Darum, ihr packt einfach die Tech-Manager-Dokumentation einfach direkt neben das nicht vorhandene Tracking-Konzept für euer GA4.
Ja, also zusammenfassend kann man hier, glaube ich, schon sagen, keep it simple heißt nicht immer, macht unheimlich schnell und verbringt so wenig Zeit wie möglich damit.
Nee, leider nicht, sondern das Endresultat soll halt passend sein.
Ja, ne? So, und simple heißt dann am Ende des Tages auch, einfach nachzuvollziehen. Und pflegbar vor allen Dingen. Und pflegbar ist es halt nur, wenn es ein Minimum an Dokumentation erfährt und sich an die anderen Sachen hält, über die wir jetzt gerade geredet haben.
Ja. So. Ach so, wir haben nur einen Punkt, du hattest oben schon mal gesagt, hier Templates nutzen. Ich hätte dann noch einen Template-Fall. Bitte kein CHTML, wie du es genannt hast, benutzen. Oder nur in seltenen Fällen. Wirklich, das ist ja der letzte Schrott, finde ich. Von daher, da lieber gleich ein Template bauen, egal was es ist.
Ja, ich meine, es gibt Dinge, die wo ihr kein Template verbauen könnt, ne? Alles, was irgendwie auf window.irgendwas zugreifen will oder, ne, so, das ist halt schwierig in der JavaScript-Sandbox, das geht teilweise nicht anders. Das heißt, das Skript muss irgendwo hin Und wenn ihr es nicht auf den Server legen und dann über ein Template nachladen könnt, was natürlich dann eigentlich die bessere Idee wäre, wenn man irgendwelche Grundfunktionalitäten braucht, dass die auf einem eigenen Server als Skript zur Verfügung stehen und ich könnte sie dann im Tag Manager einfach nachladen oder einfach nutzen, davon ausgehen, dass sie da sind. Das wäre toll. Anderenfalls aber kommt man an so einem Custom JavaScript HTML-Tag manchmal nicht vorbei. Ich halte es aber immer für sowas wie etwas, was ich gerne übermorgen austauschen würde, wenn man nichts anderes zu tun hat.
Ja.
Es fühlt sich immer an wie so eine Pleiteerklärung, wenn man es nutzen muss, finde ich. Ja, schöner Beispiel ist sowas wie Tracking Plan. Ne? Ich habe in letzter Zeit in einem Container aus verschiedensten Gründen ganz viel Custom HTML aus Variablen und Tags rausgeschmissen und habe da Templates für gemacht. Aus Policy-Gründen. So, und dann gab es da auch sowas wie Tracking Plan. Da hatten wir ja auch schon mal drüber gesprochen.
Mhm.
So, und Tracking Plan macht natürlich all die Sachen, die in der Sandbox nicht verfügbar sind. Das heißt, für Tracking Plan könnte man nie ein Tag-Template bauen, ohne dass man sehr viel JavaScript einfach von irgendeinem Server nachlädt, im Idealfall dem eigenen.
Mhm.
Und dann kannst du wieder ein Template nutzen, aber diese ganzen Sachen, die da drin sind, kannst du nicht einfach nehmen und in ein Custom-Variablen- oder Tag-Template umwandeln. Das funktioniert einfach nicht. Und das ist auch nicht das, wofür diese Templates ja eigentlich gedacht sind. Die sollen dich ja davor schützen, dass Tags und Scripts und so weiter einfach alles Mögliche machen können, ohne dass...
Ja, vielleicht ist das ein Grund, das Tag dann zu bedenken, was da eingebaut wird, wenn das alles darf.
Genau, ich habe gesagt, aus Policy-Gründen habe ich jetzt ganz viel umgestellt und da gibt es jetzt Sachen, müssen jetzt Entscheidungen getroffen werden, unter anderem Tracking-Plan. Ob man den ganzen Kram einfach auf den eigenen Server legt, damit es nicht mehr bei dem Tag-Manager nachgeladen werden will, wenn man es haben will, ja, oder wie man damit verfährt, oder man schmeißt es gerade raus oder wie auch immer, weiß ich nicht. Nicht mehr meine Entscheidung, aber und für benutzerdefinierte JavaScript-Variablen gibt es immer einen Case, das zu versuchen, über ein Template zu regeln. Und das ist das Argument CSP.
Mhm.
Wenn jemand eine CSP hat und du musst ihm immer erklären, warum er dieses
Content Security Policy. Das ist das, wenn irgendwas nicht mehr geht, ist das dann meistens der Grund.
Genau, das ist Content Security Policy. Da hat der Server-Admin gesagt, so, wir laden ja nicht mehr jeden Scheiß. Und dann hat irgendwas nicht mehr funktioniert. Und dann musstest du hingehen und sagen, ja, mach mal hier, Tag Manager muss geladen werden und mit Unsafe Evil. Und dann sagt er, wie? Dann darf ja da alles ausgeführt werden. Die gute Nachricht ist, dass dieses Evaluate, also diese Evil-Funktion, die nicht nur so ähnlich klingt wie böse, sondern auch eben böse sein kann, weil die alles Mögliche halt, du gibst da Code rein und dann wird die ausgeführt. Die wird ausschließlich benutzt vom Google Tag Manager für Custom JavaScript-Variablen. Wenn du also keine Custom JavaScript-Variablen mehr hast, dann brauchst du auch das Unsafe Evil nicht mehr. Dann kannst du mit deiner CSP erlauben, dass vom Tag Manager google.com irgendwas geladen wird. Muss man aber noch lange nicht erlauben, jeden möglichen Scheiß auszuführen. Ist also tatsächlich auch ein Sicherheitsaspekt, Templates zu verwenden und in der JavaScript-Sandbox zu bleiben, anstelle von, ich schreibe da irgendwas rein, dann wird es gerade ausgeführt.
Mhm.
Jo, das Wort zum Sonntag. Da du mir den Ball so schön zugeworfen hast zum Thema Custom Templates, habe ich dir noch einen Link-Tipp, der auch hier dann noch reinkommt in die Shownotes, nämlich der Conversions Manager. Der Conversions Manager ist ein Tag, mit dem du dir vielleicht behelfen kannst, wenn du mehr als nur ein oder zwei Conversions zu vermessen hast, also zum Beispiel 10 Micro-Conversions oder sowas, und du sendest das an mehr als nur einen Dienst, nämlich Google Analytics, sondern du sendest es auch an Google Ads und Pinterest und Meta und ich weiß nicht was, dann kann es sein, dass du ganz, ganz, ganz viele Assets in deinem Tag Manager hast, die eigentlich nur fürs Conversion Tracking gut sind. Ganz viele verschiedene Trigger, vielleicht ein paar Variablen und jede Menge Tags. Und der Conversions Manager soll dir dabei helfen, das Ganze zu reduzieren. Und deswegen passt es thematisch ganz gut zu unserem heutigen Thema und deswegen traue ich mich darauf zu verweisen. Im Moment besteht es ausschließlich aus einem GitHub-Repository. Ich habe mir aber Mühe gegeben, zu dokumentieren, was damit los ist und deswegen schaut euch die README an, gebt mir Feedback. Ich benutze das Ding inzwischen sehr gerne. Es ist noch relativ frisch, aber ich habe es für einen gebaut und beim zweiten habe ich es jetzt ongeboardet. Der benutzt den jetzt auch, einfach um Conversions besser im Griff zu haben und nicht dauernd irgendwie an Sachen rumbasteln zu müssen. Und dann noch
als Link. Aber es ist nicht ganz so leicht zu verstehen, was man damit macht.
Ja, kann sein. Eventuell ist es besser, wenn ich mal ein Video drüber gedreht habe. Das würde ich auf jeden Fall noch machen. Aber die Idee, ganz grob erklärt, ist, statt ganz viele Trigger zu bauen, nimmst du dieses Tag, feuerst das einfach bei jedem Seitenaufruf zum Beispiel und baust dir dann Conversions in diesem Ding, in Conversions Manager und gibst eine Regel an. Das ist dann das, was du normalerweise im Trigger einträgst, wenn die Seite dies und das enthält zum Beispiel. Und dann gibst du dem Ganzen sowas mit wie ein Google Ads Label, einen Eventnamen, einen Value zum Beispiel und kannst hinten raus noch ganz viele andere Parameter definieren, wenn du möchtest. Und wann immer dieses Tag feuert und eine dieser Conversion-Regeln trifft zu, werden die ganzen Daten, die zu dieser Conversion definiert wurden, im Conversions Manager in den Data Layer geschrieben. Da kannst du sie dir rausnehmen und kannst dann mit deine Conversion Tags füttern. Und dann brauchst du eben keine 10 Conversion Tags für Google Ads, weil du 10 unterschiedliche Label hast, sondern du brauchst nur ein Google Ads Conversion Tag, feuerst das mit dem Eventnamen, den du im Conversions Manager definiert hast und holst dir das Conversion Label dann einfach aus dem Data Layer, das jeweils passende. Das ist die Idee.
Mhm.
Gut. Und der letzte Verweis, den ich auch schon mit reingeballert habe, ist der zu diesem Multisite-Container-Thema, wo wir in den News-Folge schon kurz drüber geredet haben. Das ist das aufgewärmte Ding aus dem Analytics Pioneers Magazin. Auch das Thema Multi-Container-Management ist natürlich etwas, was auf den ersten Blick nicht so aussieht, als würde es Sachen einfacher machen, wenn ich mich mit Regex-Tables oder sonst irgendwas oder mit Suchtabellen rumschlagen muss. Am Ende des Tages ist es aber viel einfacher, einen Container zu bauen, der das Gleiche für 5 Websites macht, als 5 gleichartige Container zu pflegen, die gleiche, das Gleiche für 5 Websites machen. Spätestens ab der ersten Änderung seid ihr dankbar eigentlich für einen Multisite-Container. Deswegen nochmal auch darauf hingewiesen. Das ist nicht immer ideal, wenn ihr das für 70 Websites macht und es gibt 33 verschiedene Agenturen, die dran arbeiten und so weiter und jeder will da irgendwie seine Marketing-Tags reinfummeln. Dann ist das vielleicht nachher kontraproduktiv, was es qualitätssichern und so weiter angeht. Aber abgesehen von den Edge-Cases ist das eigentlich immer eine gute Sache.
Ja. Letzter Punkt für Keep It Simple and Fast fürs Tagging ist meiner Meinung nach, beschäftigt euch mit dem Google Tag Manager. Das ist kein Tool, wenn ihr es selten benutzt, das man einfach so benutzen kann, einfach mal irgendwo drückt und hier drückt und da drin wundert, dass nicht das funktioniert, wie es ist. Lernt die Basics.
Genau. Preview zum Beispiel. Tag Manager ist heutzutage kaum noch alleine nutzbar. In der Regel muss er Hand in Hand gehen mit einem Consent Manager und auch da steckt viel Potenzial drin, Dinge einfacher und robuster zu machen oder super kompliziert und kaum zu pflegen.
Achso, weil wir beide sind die Verfechter von nicht von diesem Consent-Dingsbums drin. Trigger-Ding, wie wir es nennen wollen, in Google Tag Manager zu nutzen. Oder du inzwischen schon, dass du dieses Consent-Mode über als Trigger benutzt?
Nein, du meinst diese Consent-Mode-Overview, dieses ewige Beta-Feature, schalte ich aus, wo immer ich es sehe, benutze ich nicht. Anderes Thema.
Wirkt erstmal einfach und es gibt auch Tools, die da reinschreiben, Consent Manager, die da alles hinterlegen. Ich benutze es auch nicht. Genau, ist ein anderes Thema. Okay, ich würde sagen, wir sind so durch mit dem Ding des Monats.
Ja.
Dann haben wir den September auch hinter uns gebracht und dann würde ich sagen, ihr wisst, wie ihr uns erreicht, ihr wisst, wo ihr uns seht. Ich würde einfach sagen, bis dann.
Bis dahin, ciao.